der MediClean-Podcast. Das Thema heute: der Herzinfarkt.
Man muss so schnell wie möglich reagieren, weil Zeit ist Herz. Und je früher die Diagnose gestellt wird, desto mehr Schaden vom Herzen kann man abwenden.
So helfen Sie im Notfall. Hallo und herzlich willkommen beim MediClean Podcast. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Ich freue mich, dass Sie in unserer neuen Folge dabei sind. Heute schauen wir auf den Herzinfarkt. Den erleiden in Deutschland mehr als 300.000 Menschen im Jahr. Wir sprechen darüber, wie Sie in so einer Situation erste Hilfe leisten können. Und natürlich wollen wir auch schauen, was die Ursachen und was die Behandlungsmöglichkeiten sind. Dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Es ist Dr. Robert Flieger. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie im MediClean Herzzentrum Coswig. Hallo, Herr Dr. Flieger. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, Herr Brinkmann.
Herr Dr. Flieger, was genau ist denn ein Herzinfarkt? Was passiert da?
Also bei einem Herzinfarkt kommt es zum Untergang von Herzmuskelgewebe, in der Regel dadurch, dass eine akute Durchblutungsstörung einsetzt. Mhm. Und diese ist meist dadurch verursacht, dass es irgendwo eine Enge, eine Stenose der Herzkranzgefäße gibt, also die den Muskel mit Blut und Sauerstoff versorgenden Gefäße. Und wenn es da zu einer so starken Verengung kommt, dass die Durchblutung gestört ist oder sogar zu einem akuten Verschluss, dann gibt es dahinter eine akute Durchblutungsstörung und die führt zum Untergang von Herzmuskelgewebe. Das ist der eigentliche Herzinfarkt.
Untergang vom Herzmuskelgewebe, haben Sie gesagt. Das heißt, das Gewebe stirbt ab. Was sind denn da die Folgen für das Herz?
Ja, in der Regel ist es so, dass wenn das ein kleiner Herzinfarkt ist, kann das ganz gut überstanden werden vom Herzen. Die Natur hilft sich ja an vielen Stellen selbst. Mhm. Wenn das aber ein Areal ist, was einen Großteil des Herzmuskelgewebes umfasst, dann führt es durch diese schlechtere Pumpleistung, die dadurch entsteht, zu einer schweren Herzschwäche, im schlimmsten Fall zu Rhythmusstörung und zum akuten Herzversagen bis hin zum Tod.
Wie kommt es denn überhaupt dazu? Was sind die Ursachen des Herzinfarktes?
Also die klassische Ursache ist natürlich das Rauchen. Ja, Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren für die Entwicklung von Herz-Kranzgefäßverengungen. Und wir sagen aber, diese sogenannte koronare Herzkrankheit, also die Herz-Kranzgefäßverengung, die dann zum Herzinfarkt führt, ist ein sogenanntes polyfaktorielles Geschehen. Es kommt also zu ganz unterschiedlichen, durch ganz unterschiedliche Faktoren dazu, dass diese schwere Herz-Kranzgefäßerkrankung entsteht. Anschuldigt werden in der Regel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, also der sogenannte Diabetes mellitus. Aber auch die genetische Veranlagung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es gibt Familien, die haben einfach von Hause aus sehr, sehr viel Blutfetterhöhung und diese zu viel Blutfette lagern sich dann in die Gefäßwand ein und führen zu diesen sogenannten Kalkplaques, zu diesen Gefäßplaques, diese Verengungen dann provozieren und darüber über die Zeit, in der Regel so ab 30, 40, bei schweren Stoffwechselstörungen auch vorher, sonst eigentlich eher mit 50, 60 zum akuten Herzinfarkt durch Gefäßverengung.
Und was sind typische Symptome bei einem Herzinfarkt?
Das ist auch ganz gemein, weil der Herzinfarkt ist so ein bisschen so ein Chamäleon. Ja, es gibt Symptome, die sind ganz klassisch. Das klassische Symptom ist die linksseitige Brustschwäche, also die sogenannte Angina pectoris, die zum Teil in den Arm, in den Hals oder auch in den Rücken ausstrahlt und in der Regel unter Belastung in einer Stresssituation, aber auch in Ruhe auftreten kann. Andere Symptome sind aber auch Luftnot, gerade der Diabetiker, wo schon Nerven verändert sind und dieser Schmerz gar nicht mehr so vermittelt wird, klagen oft über Luftnot, also eigentlich ein klassisches Herzschwächezeichen. Und ansonsten gibt es alle möglichen Symptome, Oberbauchschmerzen, Zahnschmerzen beim Rechtsherzinfarkt, akut einsetzender Zahnschmerz. Die Leute gehen dann zum Zahnarzt und haben die Situation eigentlich völlig verkannt. Aber das klassische Symptom ist eigentlich der Brustschmerz, die Brustenge, manchmal auch als ein gürtelförmiges Gefühl beschrieben, was mindestens 10, 15 Minuten anhält und nicht mehr weggeht und auch gerade unter Belastung wahrscheinlich sogar noch stärker wird.
Was tue ich jetzt, wenn ich zum Beispiel merke, bei meinem Partner oder meiner Partnerin könnte ein Herzinfarkt vorliegen?
Also das Wichtigste ist eigentlich ärztliche Beratung hinzuziehen. Wenn man Brustenge oder Brustschmerzen hat, die länger als 5 bis 10 Minuten anhalten und nicht weggehen oder sogar stärker werden, ist das immer ein Notfall. Es gibt wenige Schlagworte, wenige Leitsymptome, die beim Rettungsdienst sofort das Auslösen einer Rettungskette initiieren. Akute Brustschmerz oder schwere Luftnot akut ist eigentlich was, wo sofort der Notarzt zu den Patienten nach Hause kommen muss, weil, wie gesagt, Zeit ist Herz und je früher die Diagnose gestellt wird, desto mehr Schaden vom Herzen kann man abwenden.
Wie begleite ich denn den Betroffenen, bis der Rettungswagen da ist? Was kann ich tun? Wie leiste ich erste Hilfe?
In der Regel ist es so, dass der Patient sich ruhig verhalten sollte, entweder eine schräg sitzende oder sogar liegende Position einnehmen kann. Er sollte keinesfalls stehen oder noch irgendwelche anstrengenden Tätigkeiten machen. Ansonsten, wenn man ein Blutdruckgerät hat, kann man auch mal den Blutdruck messen. Auf jeden Fall sollte man bei dem Patienten bleiben und ihn so ein bisschen beruhigen, auch das beobachten, wenn es jetzt schlechter werden würde, bevor der Rettungsdienst da ist, könnte man erste Hilfe leisten. Ja, im schlimmsten Fall ist das sogar so, dass eine plötzliche Rhythmusstörung oder andere Sachen einen akuten Schock provozieren und dann muss man als Angehöriger erste Hilfe leisten und eine Laienreanimation beginnen.
Haben Sie da ein paar Tipps, wie ich das mache, wenn mein Erste-Hilfe-Kurs jetzt schon 10 Jahre zurückliegt? Wie gehe ich vor?
Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland eine Rettungskette, die so gut organisiert ist, dass in den meisten Regionen Deutschlands nach 5 bis 10 Minuten wirklich Rettung vor Ort ist. Man weiß, da gibt es gute Untersuchungen, dass wenn jetzt wirklich jemand wiederbelebungspflichtig werden würde, dass eine gute Herzdruckmassage, auch wenn man sich nicht traut, den Patienten gleichzeitig Mund zu Mund beatmen, eine gute Herzdruckmassage über 3 bis 5 Minuten ganz, ganz viel Schaden vom Patienten abwenden kann und dem Patienten helfen kann, das alles gut zu überstehen, bis die Rettung da ist.
Jetzt ist die Rettung da und der Patient oder die Patientin kommt ins Krankenhaus. Was passiert in der Klinik? Wie wird der Herzinfarkt dort diagnostiziert?
Der Patient kommt in die Notaufnahme, idealerweise in eine sogenannte Chest Pain Unit, also eine Einheit, die sich auf die Behandlung von Herzinfarktpatienten spezialisiert hat. Und dort wird der Patient natürlich sofort erstmal an ein Monitoring genommen, kriegt etwas Sauerstoff, wenn er Luftnot hat und es wird sofort ein EKG geschrieben, Blut abgenommen, um die Diagnose zu sichern. Sollte es möglich sein, das ist in der Regel in diesen Chest Pain Units auch der Fall, würden wir einen Herzultraschall machen, um zu gucken, ob es irgendwo Wandareale gibt, die vielleicht schlechter sich bewegen, als möglichen Hinweis auf das Areal, was betroffen ist. Und wenn sich die Diagnose bestätigt, wird der Patient auch ohne Zeitverzug in dieses Katheterlabor dieser Klinik verbracht und dort sofort interventionell untersucht. Und wenn da ein verschlossenes Gefäß ist, wird das auch sofort wieder öffnet. Durch Ballonaufdehnung und manchmal in der Regel durch Einsetzen eines sogenannten Stents, einer Gefäßstütze, die das Gefäß dann wieder gut offen hält.
Und als Laie kenne ich noch den Begriff Bypass. Was ist das?
Sollten wir ein ganz schwer verändertes Herz-Kranz-Gefäß-System finden, wo zum Teil schon chronisch verschlossene Gefäße da sind oder wo sehr, sehr komplexe Gefäßveränderungen da sind, die mit einem Katheter, mit einer Drahtballontechnik nicht wirklich gut zu behandeln sind, dann muss dieser Patient akut operiert werden. Das wird dann so sein, dass in einer Operation diesen Patienten aus den beiden Venen entnommen werden und als Umgehungskreisläufe, als sogenannte Bypässe von der Hauptschlagader hinter die Verengung auf das Herz-Kranz-Gefäß gesetzt wird. Der Vorteil ist an der Stelle natürlich, dass man mehrere Gefäße gleichzeitig behandeln kann. Das heißt, man kann eigentlich alle Gefäßengen, wenn es irgendwie operativ technisch möglich ist, in einer Sitzung versorgen. Der Nachteil ist natürlich, es ist ein viel, viel invasiverer Eingriff, als das zum Beispiel mit dem Katheter möglich ist.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber für diese Operation wird der Brustraum geöffnet, richtig?
In der Regel ja. In der Regel wird das so operiert, dass es über die Öffnung des Brustbeins am offenen Herzen operiert wird, mit oder ohne Herz-Lungen-Maschine. Es kommt ganz auf die Situation an. Es gibt auch minimalinvasive Möglichkeiten, das über einen seitlichen Brustkorbschnitt zu machen. Der Standard ist aber heute gerade in der Akutphase eigentlich die offene Sternotomie.
Nach dem Herzinfarkt, nach dem Stent, nach dem Bypass geht es in die Reha. Was passiert dort? Wie werden Patienten dort behandelt?
Also das Erste ist natürlich, dass man Leuten, die durch den Herzinfarkt eine eingeschränkte Herzpumpleistung und damit auch eine anhaltende Herzschwäche haben, überhaupt wieder auftrainiert. Und zwar immer ganz kontrolliert, um das Herz gerade in dieser akuten Reparaturphase auch nicht zu überlasten. Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt ganz andere Dinge, die der Patient wissen muss. Er muss wissen, wie seine Krankheit entsteht. Wenn er das weiß, kann er auch Dinge zur Verhinderung machen. Wenn der Patient weiß, welche Symptome diese Erkrankung mit sich bringt, kann er auch beim nächsten Mal schneller auf Symptome reagieren, als er das vielleicht beim ersten Mal gemacht hat. Wenn der Patient weiß, warum er bestimmte Medikamente einnehmen muss, verbessert es seine Prognose. Wir wissen also, dass wenn der Patient über seine Erkrankung Bescheid weiß, er von Haus aus eine bessere Prognose hat als ein Patient, dem das völlig egal ist oder der das gar nicht weiß, der da nie drüber aufgeklärt wurde. Und insofern ist die Reha nicht nur eine körperliche Fitnesswiederherstellung, sondern es ist viel mehr.
Sie haben auch schon von Medikamenten gesprochen. Muss ich nach einem Herzinfarkt für immer Medikamente nehmen?
Es wird sich nicht vermeiden lassen. Ich habe so Patienten, die sagen, oh, ich bin ja gar nicht so der Tablettentyp. Dann sage ich immer, Sie können sich aussuchen, ob Sie mit der Einnahme von 2, 3 kleinen Pillen, die so einer Tic-Tac-Größe entsprechen, jeden Tag regelmäßig mit einer tollen Lebensqualität weiterleben. Ja. Oder ob Sie riskieren, dass es ganz schnell wieder schlecht wird und dass Sie vielleicht irgendwann die Radieschen von unten angucken. Also das ist ja wichtig. Diese Patienten sind behandelt worden. Sie haben zum Beispiel Gefäßstents bekommen, Gefäßstützen bekommen. Die können sich wieder zusetzen. Das müssen wir verhindern. Auf der einen Seite mit Blutverdünnern. Auf der anderen Seite müssen wir auch das Fortschreiten dieser chronischen Gefäßveränderungen am Herzen verhindern, indem wir zum Beispiel Blutfette senken. Das können Sie nicht nur mit Ernährung und mit körperlicher Betätigung. Das ist zum Teil genetisch festgelegt. Das muss man medikamentös beeinflussen.
Stichwort Kontrolluntersuchungen. Wie oft gibt es die? Wie oft sind die nötig und was wird da gemacht?
Das hängt so ein bisschen von der Krankheitsschwere des Patienten ab und von dem Einschlag, der da passiert ist. Wenn das nur ein, ich sag mal, so ein Gong war, wo man sagt, da ist ein Gefäß verschlossen, wir wissen, er ist jetzt krank, das Herz hat aber noch keinen großen Schaden genommen, können Sie die Nachsorgeintervalle viel, viel großzügiger wählen, als wenn jetzt ein Patient eine schwere Herzschwäche entwickelt und eine sehr engmaschige Nachkontrolle braucht. Und in der Regel ist das so, dass, wenn das ein stabiler Zustand ist, dass die Patienten so halbjährlich, manchmal sogar vierteljährlich, aber mindestens einmal bis zweimal im Jahr zum Kardiologen gehen sollten.
Kann es sein, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen? Und gibt es da Zahlen, Statistiken? Und warum ist das so?
Das ist in der Tat so. Ja, wie soll ich sagen? Die Frauen holen langsam auf. Mhm. Ja, und zwar war das ja früher so, dass Rauchen bei der Frau kein Thema war. Und gerade mit der 60er-Generation, das auch so ist, dass viel mehr Frauen rauchen, viel mehr Frauen Risikofaktoren auf einmal aufweisen, die sie früher so gar nicht hatten. Der Mann hat natürlich das Problem, dass der viel später zum Arzt geht. Ja, Frauen gehen in der Regel früher. Das Gemeine ist aber, dass Frauen auch oft nicht so typische Symptome haben wie der Mann. Wenn der Mann kommt und sagt, oh, ich habe hier so Brustschmerzen links, dann wird das sofort ernst genommen. Wenn die Frau sagt, ja, ich habe immer so Schmerzen im Rücken und bei Belastung habe ich immer so schnell Herzrasen und Luftnot, dann wird das oft auch gar nicht so ernst genommen. Und an der Stelle müssen wir auch umdenken.
Welche Alarmsignale sind es denn, auf die Frauen jetzt im Speziellen achten sollten?
Eigentlich dieselben wie beim Mann. Ausstrahlung von Brustengegefühl in die Arme, in den Hals, in den Rücken, aber auch unspezifische Symptome wie Herzrasen, Schweißausbruch bei Belastung, leichter Schwindel bei Belastung und andere Beschwerden.
Wird ein Herzinfarkt bei Frauen anders behandelt als bei Männern?
Nein. Was wir wissen, ist, dass die Frauen in der Medikation immer etwas weniger aggressiv behandelt werden. Da müssen die Ärzte sich an der Stelle einfach an die eigene Nase fassen. Das ist was, was historisch gewachsen ist. Es wurden ja früher auch Studien nur mit Männern gemacht. Ja, es gibt keine einzige Aspirin-Studie mit Frauen. Also das klassische Medikament beim Herzinfarkt, das Aspirin, wurde in seiner Entwicklungsphase ausschließlich mit Männern gemacht. Es gab da erst so in den 90ern, 2000ern mit der Entwicklung der Gendermedizin ist auch mehr in den Vordergrund gerückt, dass Frauen zum Teil ganz andere physiologische Regelmechanismen haben als Männer und auch eine spezifische andere medikamentöse Therapie brauchen. In der Akutphase ist einfach nur schnell ins Krankenhaus, schnell zum Kardiologen, schnell auf den Kathetertisch und schnell das Gefäß wieder aufmachen, weil was kaputt ist, ist kaputt.
Was kann ich tun, um mein Herz gesund zu halten, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen?
Also, wichtig ist körperliche Bewegung. Ja, man sagt so 10.000 Schritte am Tag, 2 bis 3 Stunden in der Woche körperliche Fitness wäre toll. Gesunde Ernährung, das heißt nicht übermäßig viel fettreiches Fleisch essen. Ansonsten ganz normale Mittelmeerdiät, Gemüse, Obst, auch Eiweiß, Fleisch und Käse. Hier aber eher weißes Fleisch, nicht so viel Schweinefleisch. Und die gesunde Ernährung, muss man sagen, kann die Blutfette nicht unendlich toll beeinflussen. Ja, Sie können sich so gesund ernähren, wie Sie wollen. Wenn Sie eine Veranlagung haben, einfach schlechter Ihre Blutfette zu eliminieren und die Blutfettwerte sehr hoch sind, dann können Sie sich so toll ernähren und so viel Sport machen, wie Sie wollen, dann müssen Sie an der Stelle auch unterstützen. Also Vorsorge ist wichtig. Ja, nicht rauchen, einen möglichen Zucker, auch da gibt es ja genetische Veranlagung, früh erkennen, gut einstellen, Bluthochdruck gut behandeln, wenn es geht, eine Stressreduktion zu machen, ausreichend Schlaf und den Rest macht dann die Natur, würde ich sagen.
Herr Dr. Flieger, vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, dass ganz, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer davon profitieren. Dankeschön.
Ich danke auch. Vielen Dank, Herr Brinkmann.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter. Wir von MediClean erklären in dieser Staffel Krankheiten, die viele Menschen in Deutschland betreffen. Wenn Sie die nächste Episode nicht verpassen wollen, setzen Sie bitte den Haken und abonnieren Sie uns. Dann werden Sie informiert, wenn eine neue Ausgabe da ist. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Brinkmann.